bin der Valentin Portmann, Gründer und Geschäftsführer von Fahrzeugkodierung.ch. Wir haben uns auf Fahrzeugelektronik spezialisiert und bieten Nachrüstungen von Zusatzausstattungen wie Rückfahrkamera oder Fahrassistenzsystem und Diagnose respektive Reparaturen von komplexen Elektronikproblemen an.
Das ist Get Roasted bei Stadtnetzwerk Thurgau. Herzlich willkommen! Das ist der Unternehmer-Podcast aus der Ostschweiz. Bei uns gibt es spannende Insights von Unternehmerinnen und Unternehmen sowie spannende Persönlichkeiten aus der Region. Es geht um direkte Fragen und konkrete Antworten. Bauchpinselei ist nicht Teil des Programms. Heute bei uns zu Gast ist der Valentin Portmann. Im Jahr 2020 hat er, als er 22 war, mit seinem Geschäftspartner Janik Ullmann eine Firma gegründet, die sich auf Nachrüstung von originaler Zusatzausstattung und Kodierung von Fahrzeugen spezialisiert hat. Die Firma befindet sich in Wengi. Lieber Valentin, schön, dass du heute da bist.
Danke vielmals für die Einladung, Lukas.
Valentin, du bist gelernter Werbetechniker, wenn ich richtig recherchiert habe, und dein Geschäftspartner ist Softwareingenieur. Du würdest mir jetzt wahrscheinlich erzählen, dass ihr euch mit Autos bestens auskennt, obwohl eigentlich die Ausbildungen nicht ganz dementsprechend wirken. Ist Chance 50-50, dass wenn ich mein Auto bei euch abhole, das mehr Probleme hat, als wenn ich es gebraucht habe?
Nein, das würde ich auf keinen Fall sagen. Also moderne Fahrzeuge sind ja immer, also werden immer je mehr komplexer und haben immer mehr mit Elektrotechnik und Informatik zu tun, wie mit klassischer mechanischer Reparatur, sage ich jetzt mal. Und da ist es vielleicht sogar ein Vorteil, um das Ganze mal von einer anderen Perspektive zu betrachten.
Jetzt im Zusammenhang mit dem Software-Ingenieur könnte mir das noch erschliessen, aber als Werbetechniker, da musst du jetzt schon noch ein bisschen erklären, wie tut man sich da aus dieser Ausbildung entsprechend das Wissen ziehen, wo du heute brauchen für den Job, den du machst?
Ja, also da gibt es tatsächlich nicht wirklich einen Zusammenhang. Also einfach gesagt, habe ich die Lehre einfach mal gemacht, dass ich eine EFZ im Sack habe. Und ja, es hat mir eigentlich eine gute Grundlage, sowohl handwerklich als auch im Umgang mit so Grafikprogrammen gegeben, was man natürlich auch so im Marketing und so von der Firma heutzutage teilweise noch hilft.
Okay. Und der Sprung nachher zum Schaffen an Autos ist aber dann wahrscheinlich schon noch ein grosser. Wie hast du die Brücke können schlagen?
Ja, also als Werbetechniker arbeiten wir schon auch mit Autos, aber eher im Bereich von der Folierung. Wir haben etwa die einmal so Innenraumfolierungen können machen oder irgendwelche 3D-Teile müssen folieren, und darum weiss in dem Sinn, wie man mit so Sachen umgeht oder wie man das Auto auseinandernimmt. Aber ja, das ist eigentlich, da hat nicht mehr viel damit zu tun, mit dem, was ich jetzt mache. Also da würde ich sagen, ist einfach aus grossem Eigeninteresse entstanden.
Da möchte ich gerade ein bisschen reintauchen. Sag uns genau, was ihr genau macht. Du hast es vorher schon ein bisschen umrissen. Was ist dein Tagesgeschäft? Was ist euer Tagesgeschäft?
Also zum einen ist sicher ein grosser Teil vom Tagesgeschäft die Nachrüstung von so Zusatzausstattungen. Da sind wir vor allem auch viel mit Händlern am Zusammenarbeiten, weil größere Autohändler kaufen eigentlich nicht einzelne Autos ein, sondern meistens gerade so Päckchen, wo dann irgendwie 5 bis 10 Autos beinhaltet. Und die bekommt man dann halt zu einem entsprechend guten Preis, wenn man gerade mehr Fahrzeuge abnimmt. Und ja, dann kann man halt nicht immer das ganze Paket in dem Sinn nicht kaufen, nur weil jetzt bei 2 von diesen 10 Fahrzeugen eine Rückfahrkamera fehlt. Zum anderen kann man aber beispielsweise jetzt einen Kombi auch nicht so gut verkaufen, wenn er keine Rückfahrkamera hat. Und da kommen dann genau wir zum Zug.
Also das heisst, der Autohändler kauft Autos ein, er stellt fest, von diesen 10 sind 8 auf dem neuesten Stand, 2 stimmen vielleicht noch nicht alle Sachen, und dann kommt er zu und sagt, könnt ihr mir da an diesen Fahrzeugen etwas nachrüsten?
Genau, ja. Also die Händler haben in dem Sinn so ein bisschen, ich würde jetzt mal sagen, so ihren, ihre Grundausstattung, wo sie dahinter stehen oder wo sie denken, ist wichtig bei einem Fahrzeugmodell. Also eben, ich sage jetzt gerade, wenn es irgendwie um einen Kombi oder um einen Lieferwagen geht, ist es ja schon eher wichtiger, dass man jetzt eine Rückfahrkamera hat, wo man auch schön auf dem Fahrzeugbildschirm sieht, wie wenn man jetzt einen Kleinwagen fährt. Und die schätzen das halt so ein bisschen ab, ob sich das lohnt. Logischerweise ist eine Nachrüstung grundsätzlich immer ein bisschen teurer, als wenn man das Auto von Anfang an mit dem Zusatzsystem gekauft hätte. Aber es ist jetzt nicht so, als würde sich das im Verkaufspreis nicht lohnen. Also ich nehme an, vor allem Zeitersparnis, weil es dann vielleicht ein bisschen weniger lang geht, bis das Auto verkauft wird, respektive das Auto dann weniger lang beim Händler steht, das rechtfertigt eigentlich das schon, dass die gewisse Sachen bei uns nachrüsten lassen.
Und sind das Occasionen oder Neuwagen oder sowohl als auch?
Also beim klassischen Neuwagen, der jetzt wirklich gar keine Kilometer auf dem Tacho hat, gibt es eigentlich praktisch nie Nachrüstungen, außer die werden falsch bestellt. Es gibt auch selten den Fall, dass man das Fahrzeug konfiguriert und dann im Nachhinein merkt, oh, ich habe da vergessen, ich hätte trotzdem noch gern den Fernlichtassistent oder so. Dann gibt es schon, aber eigentlich richtet sich unser Service eher an so Jahres-, Zwei-Jahres-Wege oder klassische Occasionen.
Kamera im hinteren Fahrzeugbereich, Assistenten, was für Gadgets oder für Updates oder für Geräte bauen wir da ein?
Also wir machen das Ganze jetzt nur mit Originalteilen. Wir verwenden in dem Sinn ganz normale Ersatzteile. Wir können ja jedes Teil, das im Auto verbaut ist, auch als Ersatzteil bestellen. Und wir kaufen in dem Sinn dann, wenn wir es jetzt von einer Rückfahrkamera ausgehen, dann kaufen wir einfach die Rückfahrkamera, schauen, wie die verkabelt ist im Originalstromlaufplan und bauen das dann so nachbauen, dass es halt eins zu eins so ist, wie wenn es ab Werk ausgestattet wäre.
Und kannst du noch ein bisschen mehr aufzählen, was das sonst noch für Elemente sein könnte, eben abgesehen von Kamera und Fahrassistenten? Ich habe mal auf Insta-Bilder oder so gesehen, man einmal Tachos, wie er da umrüstet oder ein anderes Display oder eine andere Darstellung mal erscheint.
Ja, also grundsätzlich kann man wirklich alles nachrüsten, was man auch original kann bestellen kann.
Sag mal ein Beispiel.
Also die Rückfahrkamera ist eigentlich das beliebteste bei uns. Dann gibt es eben die digitalen Tachos. Also wenn man von so analogen Tachouhren will, auf ein Volldisplay nachrüsten, das geht bei relativ vielen Modellen, weil es halt beide Varianten gibt ab Werk. Oder was auch sehr beliebt ist, sind so die Informationselektronikgeräte, also so die Navigationssysteme, Freisprecheinrichtungen bei älteren Fahrzeugen oder nur schon irgendeine Softwarefreischaltung, dass man zum Beispiel kann Apple CarPlay oder Android Auto nutzen bei seinem bestehenden System.
Okay. Gehen wir nochmal so ein bisschen in Richtung Lehre zurück, also gehen wir in Retour, ein paar Jahre Retour. Du hast vorher schon ein bisschen angerissen, eben du hast in der Lehre, obwohl quasi der Fokus, oder in der Lehre der Fokus nicht auf Autos war, dort schon ein bisschen erste Berührungen gehabt. Wie bist du nachher von deiner Ausbildung schlussendlich da gelandet, wo du jetzt bist?
Ja, also das ist eigentlich eine relativ coole Story. Und zwar ist es von Anfang an eigentlich gar nicht so geplant gewesen, dass wir da nachher eine Firma werden gründen um das Ganze herum. Sondern ich kenne den Yannick, also meinen Geschäftspartner, schon eigentlich seit ich auf der Welt bin. Und
also ihr sind zusammen im Kindergarten, in der Schule?
Ja, in der Schule jetzt nicht, aber unsere Eltern haben sich schon kennt und wir haben uns einfach sonst viel in der Freizeit gesehen. Dann hat das dazu verliehen, wie so wollen, dass er in Zürich Schule hatte als Informatiker und ich als Werbetechniker. Wie es halt so ist, frisch mit 18 hat man dann mega Freude am Autofahren. Und wir haben das mega speziell gefunden und haben uns dann entschieden, weil wir beim Yannick können gratis parkieren in der Schule, dass wir mit dem Auto in die Schule fahren. Auch wenn es natürlich, ja, macht jetzt nicht wahnsinnig viel Sinn. Mit dem Zug kommst du pünktlich an, von Frauenfeld Richtung Zürich. Und stehst auch nicht im Stau, aber wir haben es einfach cool gefunden. Und dann haben wir einmal, ja, so ein bisschen während dem Unterricht und so ein bisschen umrecherchiert, wenn wir jetzt mit wenig Geld an unseren privaten Autos noch optimieren können. Und sind dann auf Godierungen gekommen. Dann sind wir eigentlich gerade nach der Schule sind wir zu einem Dienstleister gefahren. Und dann ist uns aufgefallen, dass eigentlich der hat zwar die Gerätschaften gehabt, aber nicht ein mega vertieftes Wissen über das. Wir haben dem dann eigentlich halb den Laptop weggenommen und gesagt, hey, schau, wir haften selber, aber lass uns selber mal rumprobieren, weil ich glaube, wir verstehen das relativ gut.
Also unterm Strich sogar besser, sicher besser als er?
Ja, also da ist jetzt auch nicht so unbedingt dem Sinn, dem sein Hauptgeschäft gewesen, der hat das einfach auf seiner Webseite geschrieben, dass er das auch anbietet, weil er halt das Diagnosegerät dazu hat. Und ja, wir haben relativ früh dann gesehen, dass wir eigentlich fast ein bisschen mehr Ahnung haben wie er und haben gedacht, hey, wieso gibt es da keinen Anbieter, der wirklich auch fundiertes Wissen über das Zeug hat und weiss, was er macht. Weil es gibt viele Sachen, wo man einfach freischalten kann. Also teilweise wirklich so Spurhalteassistenzsystem kann man teilweise einfach freischalten, weil die Kamera schon vorhanden ist. Und wir haben halt gefunden, das wäre eine gute Idee, um das auch anderen zu ermöglichen. Und haben dann eigentlich die Webseite fahrzeugkodierung.ch einfach mal erstellt, um sozusagen die Ausgaben wieder reinzubekommen. Weil jetzt gerade, wenn man von einem Lehrlingslohn ausgeht, kostet so eine Software mit dem Diagnosedongle schon relativ viel. Und wir haben das,
was ist der Diagnosedongle?
Also das ist so ein OBD2-Gerät.
Das was?
Ein OBD2-Gerät. Also da, ja, das ist so ein spezifischer Stecker, wo eigentlich fast alle Autos so, ich meinte ab ungefähr 1995 kennt. Das ist wie eine Diagnose-Schnittstelle, wo man auf die Stärke zugreifen kann, also vom Auto.
Du kannst das einstecken und es zeigt ab Fehler an.
Genau, ja. Und ja, wir haben da eigentlich, haben einfach das Gerät mal gekauft, die Webseite gemacht, ganz einfach mit WordPress und ja, dann eigentlich ein, zwei Wochen später sind schon die ersten WhatsApp reingekommen oder Telefon.
Und das war noch in der Lehre gewesen?
Da war noch in der Lehre gewesen, ja.
Also im Prinzip haben wir das Business schon während der Lehrzeit gestartet, so ein bisschen nebenbei.
Ja, genau, ja.
Und was sind denn die ersten Anfragen gewesen? Also wer, was für Kunden, private oder eben Händler, Unternehmen, Garagen?
Also am Anfang ganz klar nur private. Also am Anfang waren es Privatpersonen gewesen, wo sie ein bisschen gestört hat, dass das Auto im Tagverlichtmodus, also während dem Tag, wenn es hell ist, hinten dunkel ist, also die Heckleuchte nicht leuchtet. Und das haben...
Die Leute stören sich ab dem, obwohl sie es ja selber nicht sehen.
Ja, weil es natürlich schon von der Sicherheit her schon ein bisschen sicherer ist, wenn die Heckleuchte leuchtet.
Die Vorgabe ist aber, es muss nur vorher, vorne.
Ja, im Tagverlicht ist ganz klar laut Vorgabe so, dass es eigentlich nur vorne leuchten muss. Weil es mehr so eine Prinzipsache ist, Hauptsache irgendetwas leuchtet am Auto.
Okay.
Eigentlich ist es ja schon so, der Licht- und Regensensor, der erkennt ja, sobald die Aussenhelligkeit ein bisschen dunkel wird und schaltet dann das Ablendlicht ein. Aber es gibt halt schon viele Leute, die sich an dem stören und sagen, hey, in den ersten zwei Sekunden, wo ich jetzt gerade in den Tunnel reinfahre, will ich nicht, dass ich hinten dunkel bin, bis der Sensor reagiert. Und ja, mit so Sachen hat es eigentlich angefangen. Und zudem mit der Nachrüstung, also dass man in dem Sinne auch handwerklich an dem Fahrzeug arbeitet, ist dann tatsächlich aus einem Tipp eigentlich von einem Kunden entstanden. Ja, das ist mittlerweile ein sehr guter Kollege von mir, der Dominik Scherer. Der war auch zuerst bei uns Kunde und hat uns dann gesagt, hey, Jungs, ihr habt da einen Skoda und der hat ja nicht mal eine Rückfahrkamera. Wieso baut ihr das nicht einfach ein? Weil ihr könnt es ja freischalten. Und dann hat er uns angeboten, dass er mit uns auf dem Hausplatz das Ganze mal anschauen würde, weil er früher noch Automech gelernt hat. Und dann haben wir eigentlich gesehen, dass wirklich das Schwierigste an dem Ganzen ist das Freischalten von dieser Funktion, die man anrüstet.
Das Freischalten in der Software.
Genau, ja. Also nur weil man jetzt eine Rückfahrkamera bei einem Fahrzeug einbaut, heisst es noch nicht, dass das System oder das Auto weiss, dass da gemacht worden ist und darum wird es dann auf dem Bildschirm auch nichts anzeigen, wenn man jetzt den Rückwärtsgang einlegt.
Aber da kann ja wahrscheinlich im Prinzip jede Autogarage, jede grössere Autogarage lösen, so ein Problem.
Ja, da würde man meinen. Ist aber tatsächlich nicht unbedingt so. Bei den grösseren Garagen läuft es eigentlich alles automatisiert ab. Die haben so lizenzgeschützte Diagnosesysteme, wo es einfach einstecken und dann sagen, gleich das mal mit dem Auslieferungszustand ab und korrigiere etwas, falls irgendetwas nicht mehr passt. Und darum im Bereich von der Nachrüstung muss man wirklich manuell in die Steuerkette hineingehen und wissen, wo dort die Unterschiede sind, wenn das Fahrzeug die Ausstattung hat oder eben nicht.
Mhm. Bleib aber noch ein bisschen beim Thema Gründung. Du hast schon wahrscheinlich irgendwann deine Ausbildung abgeschlossen. Dann habe ich auf deinem LinkedIn-Profil gesehen, du hast im Zivildienst noch Karriere gemacht. Und glaube, irgendwann dann ist es losgegangen. Wann ist der Schritt gekommen, wo du gesagt hast, jetzt gründen wir eine Firma und gehen Vollgas?
Ja, also der Schritt ist eigentlich schon relativ früh gekommen. Ich glaube, die ersten ein oder zwei Kunden maximal haben wir wirklich auf dem Hausplatz bedient und uns nachher ab dem Geld gefreut, das da zusammengekommen ist. Ist natürlich in der Lehre eben auch schön, wenn du da irgendeinen Zustupf noch bekommst. Aber wir haben dann relativ schnell erkannt, dass man da auch eine wirkliche Firma drauf aufbauen könnte und haben uns dann entschieden, um all das eingenommene Geld, das man durch die Arbeit in der Freizeit könnte erwirtschaften, dass man das spart. Und sobald man die 20'000 für Gründung haben, dass wir dann in die Gründung gehen.
Okay, und dort hat sich etwas geändert? Haben wir dann ab dem Zeitpunkt wirklich noch mehr drin geleistet? Weißt du, hast du noch einen Job gehabt, den du dann gekündigt hast? Oder ist das noch im Rahmen des Zivildienst, der ist fertig gewesen und nachher hast du voll für deine Firma gearbeitet?
Ja, also dort hat sich der Zivildienst eben sehr gut angeboten. Ich habe nach der Lehre habe ich noch ein halbes Jahr beim Lehrbetrieb weitergearbeitet. Dann habe ich ein bisschen Ferien gemacht. Zwei Wochen bin ich auf Amerika und nachher habe ich eigentlich schon gewusst, jetzt würde ich gerne hauptberuflich einsteigen bei fahrzeugkredit.ch. Das Ding ist aber natürlich immer, wenn du so von 0 auf 100 selbstständig bist, dann ist es auch immer ein finanzielles Risiko. Und ja, ins Militär habe ich nicht unbedingt wollen, weil wenn du an so einem Aufbau dran bist und nachher plötzlich irgendwo auf Freiburg musst du einrücken, dann kann das auch schädlich sein für die Bekanntheit der Firma. Und dann habe ich mich da in dem Sinn angemeldet für den Zivildienst, weil dort ist man recht viel freier. Haben wir dort die zwei Jobs ausgesucht, die mir gefallen haben. Und denke, ich mache das gerade ein Jahr durch. Weil dann habe ich erstens, glaube 80% vom vorherigen ausgelernten Lohn habe ich wenigstens bekommen. Und ich konnte es auch natürlich ein bisschen so planen. Jetzt im Spital konnte ich eher ein bisschen schauen, dass ich eher am Abend arbeite oder in der Nacht, dass ich dann die restliche Zeit auch ein bisschen dem Aufbau der GmbH widmen kann. Mhm.
Valentin, ich möchte über Marketing und Kundengewinnung reden mit dir. Eure Webseite sieht, ich sage jetzt mal, auf eurer Webseite sieht ihr ein bisschen nach einer besseren Autogarage aus. Auf LinkedIn sind da eher ein bisschen verhalten unterwegs, würde ich jetzt mal behaupten. Aber auf YouTube und Insta werden eure Videos 10'000-fach geschaut. Was ist da die Strategie?
Ich muss sagen, aktuell fehlt uns ein bisschen Zeit für das Marketing-Thema. Da würden wir eigentlich gerne wieder ein bisschen auffrischen. Jetzt haben wir auch schon länger nichts mehr so auf TikTok oder Instagram gepostet, was so Werbevideos anbelangt.
Aber das funktioniert? Gibt da Leads für euch?
Also ich würde sagen, es hilft der Markenbekanntheit. Zu wirklichen Aufträgen hat es in unserem Fall nur vereinzelt geführt. Aber ist natürlich gut, wenn man sich einen Namen machen kann in der Szene. Ich würde gerade sagen, die Automobilbranche ist relativ stur, was so neue Sachen betrifft. Also wenn man mal drin ist, dann ist man drin.
Aber also meinst du jetzt neue Player im Markt, wie ihr zum Beispiel das mal gewesen sind?
Genau, ja. Entweder neue Player oder sogar wie neue Bereiche ums Automobil herum. Weil eben so Nachrüstung und so, das ist eigentlich noch nicht so wahnsinnig bekannt gewesen, zumindest in der Schweiz vor uns. Und ja, bis man da mal etabliert ist, muss man sich sehr oft erklären. Und wenn dann die Garagisten oder auch die Privatkunden mal gesehen haben, was eigentlich da teilweise kann gerettet werden oder welches Problem kann gelöst werden nur durch Software und das gar nicht immer Sinn macht, um immer das ganze Gerät auswechseln, dann hat man dann mal seinen Namen und dann ist es nicht mehr so schwierig.
Wer läutet denn euch an? Also du hast vorher von Händlern geredet, also da werden, weiss nicht, Autoimporteure sein, grössere Garagen, vielleicht auch kleinere Garagen. Dann haben aber auch schon verrückte Stories mal erzählt von Leuten aus dem Ausland, die irgendwie ihre Luxusboliden neu bringen und so. Wer läutet da an oder wer meldet sich da? Und wie kommen wir da an die an? Vor allem Leute, die nicht in der Schweiz sind?
Ja, also das ist sehr unterschiedlich. Händler melden sich vor allem so aufgrund von Mund-zu-Mund-Werbung bei uns. Also in dem Sinn, wenn du mal bei einem Händler einen guten Job gemacht hast, führt das zu weiteren Aufträgen von dem und der wird dich auch bei seinem Händlerkollegen empfehlen. Die Kunden aus dem Ausland, die kommen tatsächlich eher so ein bisschen durch Instagram, TikTok. Ja, wenn da irgendein Video, so ein Vorher-Nachher-Video, haben wir relativ mit einfachen Mitteln mal geschnitten, geschaut, was für Sounds trendet da gerade in den TikTok-Charts. Dann haben die einfach drunter gelegt und ein bisschen unser Logo rumhüpfen lassen. Und da ist halt, ja, also eben das generiert relativ viele Klicks. Und da gibt es vereinzelt auch Leute, die das irgendwie in Hamburg oben angezeigt bekommen und denken, oh krass, gar nicht gewusst, dass jetzt Digital Tacho wirklich kann bei mir nachrüsten, weil das ist eigentlich das Einzige, wo man noch nicht zu 100% passt an meinem Fahrzeug. Und dann hat das schon sehr oft dazu geführt, dass eben Leute gekommen sind von Wien, Hamburg, von Belgien haben wir schon Leute gehabt.
Habt ihr euch schon überlegt, so Videos zu machen, wie es einmal die Coiffeure machen? Kennst du die, die fragen, wie lange bist du gefahren? Wäre doch mal ein Erlebnis.
Das ist eigentlich eine gute Idee. Die Frage ist halt immer, ob da der Kunde auch dabei ist, um sich da zeigen für eine Firma, die eigentlich nur als Kunde damit zu tun hat.
Könnte man sich mal noch überlegen.
Genau.
Valentin, ich brauche einen Tipp von dir, jetzt wo wir da so gemütlich zusammensitzen. Ich habe mal eure Google-Bewertungen angeschaut und du kannst mir sicher weg sagen, wie man die manipuliert, weil ihr habt irgendwie 200 Google-Bewertungen, die sind alle 5 Sterne, da kann doch etwas nicht stimmen.
Ja, also wie man die manipuliert, kann ich da leider nicht sagen, weil das haben wir ja natürlich nicht gemacht.
Aha.
Es ist natürlich schon so, grundsätzlich ist ein bisschen ein Problem, dass man eigentlich sich im Internet eher mitteilt, wenn man eine schlechte Erfahrung gemacht hat mit einer Firma oder irgendeiner Person und nicht unbedingt, wenn man besonders gute Erfahrung gemacht hat. Und darum haben wir da einfach so Flyer drucken lassen mit einem QR-Code drauf. Und die liegen bei uns in der Firma auf oder wir geben die auch am Kunden direkt in die Hand und sagen dann wirklich, es wäre uns wichtig, wenn du deine ehrliche Meinung würdest im Internet platzieren für uns, weil das hilft natürlich dann auch anderen Leuten, dass sie uns finden.
Jetzt im Flyer in die Hand drücken ist das eine, aber schlussendlich müsst ihr ja noch einen guten Job machen. Wie schafft ihr die extrem ausprägt hohe Kundenzufriedenheit?
Ja, also ich glaube, das ist schon auch so ein bisschen eine Mindset-Sache, würde ich jetzt sagen. Grundsätzlich stehen wir eigentlich am Morgen nicht auf, dass wir am 5 Uhr im Feierabend gehen können, sondern wir stehen am Morgen auf, dass wir eigentlich die Erwartungen von unseren Kunden übertreffen. Das gelingt uns auch in sehr vielen Fällen. Darum sind die Bewertungen so gut.
Das ist eine Ansage und das mit dem Aufstehen möchte ich schnell mitnehmen, weil wenn wir uns einmal treffen, also ihr seid ja auch so im Dunstkreis vom Stadtnetzwerk unterwegs, du und der Janik, dann nicht selten erzählen dir eigentlich, dass ihr nach dem Abendanlass nochmal in die Stolle geht, nochmal büetzen. Wie lange sind deine durchschnittlichen Arbeitstage?
Ja, das ist noch schwierig zu sagen, also das ist tatsächlich ein bisschen schwankend. Es gibt schon Wochen, wo es 3 Tage gibt, wo die Arbeitszeiten relativ normal sind, so vom Morgen um 8:30 bis am Abend um 6:30. Es gibt aber nicht selten, dass halt mal etwas länger geht oder je nachdem, wo irgendwie ein Problem zu einem gewissen Stichtag nachher muss gelöst werden, also gelöst sein, muss man halt einfach durchziehen und weiterarbeiten.
Also vom Morgen früh bis tief in die Nacht rein, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also es hat sogar schon gegeben, dass wir irgendwie 20, 22 Stunden Ui. Am Stück da sind, aber da ist jetzt schon eher die Seltenheit.
Das Business scheint zu laufen, also dass du sagst zum Beispiel, dass wir eigentlich zu wenig Zeit haben für Werbung, das macht man eigentlich nur, wenn man total aus- oder sogar überlastet ist. Wann fangen wir endlich an zu skalieren mit eurem Business?
Ja, das ist eine Schwierigkeit, wo wir damit konfrontiert sind. Die Lösungen in dem Sinn, die haben wir uns eigentlich selber erarbeitet und auch super dokumentiert. wenn wir jetzt irgendjemanden anstellen würden, dann hätte natürlich erzwungenermaßen Zugriff auf unsere Leitfäden und auf unsere Lösungen. Da sind wir momentan noch ein bisschen am Abwägen, inwiefern sich das wirklich also inwiefern man das Wissen kann schützen kann. Weil ja, man weiss ja nie, ob dann jemand denkt, hey cool, bei denen läuft es so gut, ich nehme die Lösungen und mache da noch einen Konkurrenzbetrieb gerade in der Nähe auf. Aber es ist schon so, dass man mittlerweile ein bisschen aussuchen kann, wenn man also welche Projekte man wollen, umsetzen will und was jetzt eher etwas ist, wo sich nicht unbedingt wahnsinnig lohnt oder wo das Risiko höher ist und dann einmal einen Auftrag ablehnen.
Okay. Wie ist es? Ihr seid jetzt 6 Jahre unterwegs mit der GmbH. Lohnt sich das finanziell für dich privat schon oder kannst du mit uns teilen, was du dir da als Gründer auszahlst? Was für einen Lohn?
Ich zahle mir in dem Sinn keinen höheren Lohn privat aus, weil unser Ziel ist wirklich, dass das Firmenvermögen wächst. Ja, wir wollen in Zukunft auch ein bisschen in den Bereich der Reparaturen von Elektroautobatterien reinkommen. Und für da bräuchten wir eigentlich Räumlichkeit, wo das Ganze brandschutzmäßig auch angeboten werden könnte. Und darum, ja, ich zahle mir eigentlich privaten Lohn aus, wo ich einfach meine Fixkosten zahlen kann und auch normal davon leben kann. Aber
und verratsch uns, was ist da für eine Flughöhe? Also weißt, ich frage, weil viele haben das Gefühl, ja, selbstständig, dann läuft es irgendwann. Aber was heisst das jetzt in deinem Fall? Also was ist da für eine Flughöhe?
Ja, also da sind wir im normalen Lohnbereich von einem Handwerker. Also ich würde jetzt,
also 6'000 Franken zum Beispiel, so dort umeinander?
Ja, eher sogar ein bisschen weniger.
Okay.
Weil eben für uns ist vor allem wichtig, dass die Firma wächst und das Vermögen von der Firma wächst. Theoretisch können wir sich schon mehr auszahlen. Es könnte sich auch privat mehr lohnen. Aber ich sage jetzt mal, wenn man da dranbleibt, dann wird es sich wahrscheinlich in Zukunft noch mehr lohnen. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wann ich privat da mit mehr Lohn unbedingt machen sollte, weil eben wir haben da größere Ziele vor Augen.
Das möchte ich gerade noch aufnehmen gegen den Schluss. Sag uns, wo es hingeht. Du hast jetzt etwas von Elektrobatterien gesagt. Du hast gesagt, ihr spart eigentlich Geld für künftige Projekte. Wie sehen die aus?
Ja, also unser grosses Ziel wäre eigentlich, um ein grosses Gebäude zu bauen, wo man mit verschiedenen Partnern in dem Sinn alle Bereiche rund ums Auto abdecken können. Also in dem Sinn kurz gesagt, so ein Kompetenzzentrum erbauen für alles rund ums Auto, wo dann in dem Sinn, egal was für ein Problem das Auto hat oder was sollte verbessert werden am Auto, dass das alles unter einem Dach kann passieren.
Du hast jetzt das schon ein bisschen halb vorne weggenommen. Meine letzte Frage ist eigentlich, wie kann man euch unterstützen? Also du, in dem Sinn, ist euch geholfen, wenn man sich melden will, wenn man das Gefühl hat, bei diesem Vorhaben könnte man sich irgendeine Kooperation vorstellen? Oder wie kann man, was brauchen da?
Ja, also man kann sich sehr gerne bei uns melden, wenn man das spannend findet und gerne unterstützen will. So im Bereich von Investoren oder so wären wir jetzt momentan eher weniger interessiert. Ja, weil da ist so ein bisschen auch ein Grundsatz von uns, weil wir das alles von Grund auf aufbauen haben, wenn wir jetzt auch nicht unbedingt Investoren ins Boot holen, nur um unsere Pläne ein bisschen schneller vorantreiben. Aber vor allem, wenn jetzt jemand wüsste, wo es so in der Region Thurgau, um Wengi, um Frauenfeld herum, irgendwo ein Stückchen Land hat, wo man auch gewerblich dürfte drauf bauen, dann wäre es damit sehr geholfen.
Gut, nehmen wir gerne so mit. Also ihr da draussen, wenn ihr jemanden kennt, der in diesem Bereich weiterhelfen könnte, meldet euch unbedingt. Valentin, wir sind bereits am Schluss angelangt. Ich danke dir viel mal für die Insights und selbstverständlich wünsche ich dir und deinen Leuten weiterhin viel Erfolg bei eurem Geschäft. Und auch dir da draussen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn du den Podcast unterstützen möchtest, freuen wir uns, wenn du den auf 3 Freunde weiterleitest und zudem unseren Kanal auf der entsprechenden Plattform abonnierst. Mein Name ist Lukas Rösch. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heisst Get Roasted bei Stadtnetzwerk Thurgau.